Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe und einem weiteren Themenmonat von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und auch einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Frau Professor Ponto. Sie beschäftigt sich seit 20 Jahren in der Universität Mainz mit Orbitaerkrankungen und ist zusätzlich auch noch operativ in Bonn tätig. Und wir dürfen heute mit ihr über eine ganz besondere Orbitaerkrankung sprechen, nämlich die endokrine Orbitopathie. Und ich danke ganz herzlich dem Sponsor Engym, dass er das möglich macht. Ja, Frau Professor Ponto, die endokrine Orbitopathie, ich würde mal behaupten, die ist nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch im klinischen Alltag ein bisschen unterrepräsentiert vielleicht, würde einem wahrscheinlich aber gar nicht so selten begegnen, oder?
Ja, ich grüße Sie. Schön, dass wir das heute zusammen machen. die endokrine Orbitopathie, mir kommt sie natürlich häufiger vor, als sie ist, aber es stimmt. Mhm. Je nachdem, wo man tätig ist, ist man nicht so viel mit diesen Patienten konfrontiert. Dabei ist es so wichtig, dass sich die Ärzte damit gut auskennen, insbesondere weil es auch eine besonders belastende Erkrankung ist in verschiedenen Aspekten.
Genau. Mhm. Darüber wollen wir heute so ein bisschen näher sprechen. Wir sprechen über einen bestimmten Fragebogen, bei dessen deutscher Version Sie quasi geholfen haben, die zu validieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Wir haben den damals im Rahmen meiner Doktorarbeit quasi in der deutschsprachigen Version validiert. Das ist ein krankheitsspezifischer Fragebogen, der eben deshalb entwickelt wurde, weil man herausgefunden hat, dass die Patienten mit endokriner Orbitopathie psychosozial immens belastet sind, also eine hohe Rate an Depression, Ängstlichkeit und so weiter. Und deswegen bestand eben der Bedarf an einem krankheitsspezifischen Fragebogen, der eben prüft, was belastet die Patienten in der Lebensqualität besonders stark. Und der wurde damals in Amsterdam entwickelt und dann eben für verschiedene Länder validiert. Und wir haben das eben am Mainzer Orbiterzentrum für die deutschsprachige Version gemacht.
Ja, ist eine sehr spannende Studie. Ich bin ganz froh, dass wir damit starten, weil uns wird das dann auch wieder begegnen. Also man darf sich das ruhig merken. Wo wir jetzt aber über Erkrankungen sprechen, vielleicht können wir das einmal ganz kurz für mich und vielleicht auch für ein paar andere ZuhörerInnen ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich habe das erstmal gelesen. Also die Studie heißt Quality of Life in German Graves Orbitopathy Population. Und ich war so, was zum Henker ist die Graves-Orbitopathie? Und wusste erstmal gar nicht, was gemeint ist. Mir wurde dann später erklärt, dass es um den Basedow geht. Und das sind einfach, hier in Deutschland nennen wir den Basedow, in den anderen Ländern nennen wir den Graves. Und wir sprechen ja aber von der endokrinen Orbitopathie. Und ganz gleichzusetzen ist das jetzt aber irgendwie auch nicht, oder?
Genau, also die Nomenklatur ist eigentlich super spannend. Die Amerikaner nennen es ja dann auch noch wieder was anderes. Die nennen es ja Thyroid Eye Disease.
Ach, schön.
Was vielleicht auch sogar ein bisschen besser noch passt, weil natürlich ist Graves Disease, also Morbus Basedow, besteht auch bei ungefähr 90% der Patienten mit einer endokrinen Orbitopathie, aber eben bei nicht allen. Manche haben auch eine Hashimoto-Thyreoiditis und ganz selten auch mal gar keine Schilddrüsenerkrankung. Also ich glaube, Thyroid Eye Disease ist eigentlich ein ganz geschickter Begriff oder auch TED.
Ja.
Wir nennen es hier ganz kurz in der Regel EO, also endokrine Orbitopathie. Und in Europa wird eben aber auch viel immer noch dieses Graves Orbitopathy benutzt. Ja, auch aus historischen Gründen quasi.
Es wird also durcheinander benutzt, obwohl eigentlich die EO bzw. die TED die Oberbegriffe sind und darunter dann die Erkrankungen fallen. Jetzt könnte man ja direkt wieder sagen, so Mist, bei der TED ist ja dann auch, sind ja dann die Fälle, die gar keine Schilddrüsenerkrankung haben, ja auch irgendwie wieder raus. Also die endokrine Orbitopathie ist eigentlich gut.
Ja, genau. Es ist eigentlich gut, weil es ist einfach die häufigste extrathyroidale Manifestation bei autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen, aber halt nicht in 100% der Fälle. Wobei es ja auch so ist, dass die EO nicht immer gleichzeitig mit der Schilddrüsenerkrankung Erkrankung auftritt. Das hat man so in 60-80%. Aber manchmal ist es eben auch so, dass die EO erst nach der Schilddrüsenerkrankung auftritt, so in, man sagt, etwa 15-20%. Das heißt, es ist dadurch auch wichtig, die Patienten mit autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen, die keine EO haben, regelmäßig zu kontrollieren, ob sich doch Augenveränderungen entwickeln. Und ganz, ganz selten entsteht auch die Augenerkrankung zuerst. Und das sind dann natürlich häufig die Fälle, wo man denkt, es gibt keine Schilddrüsenerkrankung, aber mit einer gewissen Latenz passiert dann häufig doch noch was. Trotzdem sind die natürlich besonders relevant, weil wenn keine Schilddrüsenerkrankung besteht und keine Antikörper messbar sind und so weiter, dann muss man natürlich gucken, ist es wirklich eine EO, sondern oder steckt eben doch was anderes dahinter. Gell? Dann müssen die Differentialdiagnosen ausgeschlossen werden.
Dann gehen wir doch einmal kurz auf die Erkrankung oder ein bisschen länger auf die Erkrankung und die Differentialdiagnosen ein. Was bedeutet denn EO oder in diesem Fall, es wird ja als Graves' Disease jetzt bezeichnet. Was bedeutet das denn? Wie sehen die Patienten aus? Wodurch macht sich das bemerkbar, das Erkrankungsbild?
Ja, also es ist ja die häufigste Ursache für einen Exophthalmus, also hervorstehende Augen. Aber das ist gar nicht das Allerhäufigste, was die Patienten haben. Mhm. Also bei denjenigen, die so ein bisschen mehr haben, da steht das natürlich schon im Vordergrund. Aber das häufigste Symptom ist die Oberlidretraktion, also die weit aufgerissenen Augen. Und in milden Fällen haben die Patienten häufig auch einfach nur diese weit aufgerissenen Augen oder dass die Oberlider beim Abblick zurückbleiben, also weiter oben bleiben. Und was die Patienten häufig noch haben, wenn sie einfach nur eine milde Beteiligung haben, sind Zika-Symptome. Also einfach brennende Augen, Fremdkörpergefühl, Lichtscheu. Wie man es bei klassischen Zika-Patienten hat und wie man es vielleicht auch am Anfang verwechseln kann mit einer Zika, mit einer Allergie und so weiter. Also es ist nicht immer eindeutig, so wie man es im Lehrbuch sieht, Exophthalmus, Lidretraktion, sondern es kann auch mild sein. Und wenn dann eben die Erkrankung stärker ausgeprägt ist und mehr Veränderungen in der Orbita sind, dann kommen gegebenenfalls Doppelbilder dazu und eben auch im schlimmsten Fall eine Sehnervenbeteiligung oder auch eine Keratopathie.
Also die Keratopathie dann dadurch quasi, dass das ja dann also hervorsteht, dann bleiben die Lider zurück und dann ist es schlecht für die Hornhaut, so weit, so gut.
Genau, also es gibt auch immunologische Gründe und auch eine superiore Limbuskeratitis, auch durch die Immunbeteiligung, durch das hochstehende Oberlid. Aber natürlich, wie Sie es gesagt haben, in schweren Fällen, wenn das Auge nicht richtig schließt oder auch, was man ganz häufig hat, ist, dass der Lidschluss einfach nicht effektiv ist. Also wenn man mal eine Videoaufnahme macht, wie die Patienten blinzeln, dann ist auch durch den Exophthalmus der Lidschlag beim Blinzeln häufig gar nicht vollständig. Also die Patienten können das Auge schließen, aber die blinzeln nicht effektiv. Und dadurch ist natürlich eine Exposition gegeben. Und im schlimmsten Fall hat man dann eine schwere Keratopathie bis hin zum Ulkus, genau.
Wir haben ja ein paar Folgen zum Glück zu diesem Thema. Das heißt, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht können Sie einmal ganz kurz anreißen, warum es zu einer Sehnervenbeteiligung kommt.
Ja, also glücklicherweise ist die Sehnervenbeteiligung relativ selten. Die sehen wir nur so in 5-8%. Man hat natürlich, wenn man an einem Orbitazentrum tätig ist, manchmal das Gefühl, es wäre häufiger. Aber es ist natürlich so eine bisschen verzerrte Wahrnehmung, weil wir natürlich die schwerer betroffenen Patienten sehen. Aber es sind tatsächlich nur 5-8%. Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Es kann natürlich so dieses sogenannte apical crowding sein, dass die äußeren Augenmuskeln einfach sehr dick sind, so dass es dann an der Orbitaspitze zu einer Kompression des Sehnervs kommt. Dann kann es auch sein, dass der Exophthalmus aber einfach so extrem ist, dass der Sehnerv überdehnt wird und dadurch eine Optikusneuropathie entsteht. Und der dritte Mechanismus, der sehr selten ist, ist, dass quasi die Fettgewebsvermehrung in der Orbita so massiv ist, dass es zu einem Fettgewebsprolaps nach intrakraniell kommt durch den Sehnervenkanal und dieses Fettgewebe dann den Sehnerven komprimiert.
Okay, also quasi es geht auch um den intraokularen Druck Und es geht um die Anatomie, die sich dadurch verändert.
Um den intraorbitalen Druck, genau. Also
Entschuldigung, ja, stimmt.
Deswegen kann man auch an verschiedenen Parametern schauen in der Bildgebung, wie ist denn der Druck? Da ist zum Beispiel das Kaliber der Vena ophthalmica superior ganz wichtig. Mhm. Da guckt man sich an, ist denn ein Venenstau da? Weil das auch ein Hinweis sein kann für einen hohen intraorbitalen Druck und eben dadurch möglicherweise eine Sehnervenbeteiligung anzeigen kann.
Vielen Dank. Wir merken uns das oder versuchen es und gehen jetzt endlich auf die Studie ein und sprechen ein bisschen darüber, was das für eine Studie war. Was haben Sie denn da für Ihre Doktorarbeit damals getan?
Ja, also wir haben über ein paar Jahre 310 Patienten mit endokriner Orbitopathie aus der endokrinologischen Orbitasprechstunde prospektiv untersucht. Das waren unselektierte Patienten. Das heißt, die hatten verschiedene Aktivitäts- und Schweregrade der EO. Und während die quasi im Wartebereich saßen, haben die diesen krankheitsspezifischen Fragebogen zur Lebensqualität, den sogenannten GoQOL, ausgefüllt.
Ja, ganz toll. Ich habe gelesen, 100% Response Rate. Ja, also ist ja der Traum eines jeden Doktoranden.
Die Wartezeit muss lange genug sein, dann wird alles ausgefüllt.
Sehr gut. Wir merken uns das und nehmen es mit in den klinischen Alltag.
Genau. Ja. Ja, und dieser Fragebogen besteht eben aus 16 Fragen, also 8 Fragen jeweils einmal zur Einschränkung in Alltagsfunktionen, das nennen die dann Visual Functioning. Da wird so gefragt, können Sie Auto fahren, können Sie Ihren Hobbys nachgehen und so weiter. Mhm. Und dann noch 8 Fragen zur Selbstwahrnehmung oder Appearance, wo es darum geht, lassen Sie sich fotografieren, fühlen Sie sich angestarrt, wollen Sie nicht rausgehen und so weiter. Und man kriegt dann aus den Antworten durch eine Umrechnung mit einer bestimmten Formel 2 Punkte-Scores zwischen 0 und 100, wobei 100 einer geringeren Einschränkung der Lebensqualität, also quasi einer gar nicht eingeschränkten Lebensqualität durch die EO entspricht und 0 einer maximalen Einschränkung. Und wir haben dann diese Antworten genutzt, um zu schauen, inwiefern das mit dem klinischen Befund korreliert.
Wir können an der Stelle, glaube ich, schon direkt darauf eingehen, was Sie da rausgefunden haben, weil das so spannend ist.
Ja, also wir haben eigentlich das rausgefunden, was man erwartet, dass eben die Patienten mit aktiver EO, mit schwerer EO, also massivem Exophthalmus und so weiter, sich besonders eingeschränkt fühlen. Wobei es dann auch so war, dass diejenigen, die kosmetisch stark verändert waren, also hohe Exophthalmuswerte, große Lidspalte und so weiter, die fühlten sich stärker in der Selbstwahrnehmung eingeschränkt. Und auf der anderen Seite diejenigen mit Optikusneuropathie, mit Doppelbildern, die fühlten sich stärker in der Sehfunktion eingeschränkt. Also eigentlich so, wie man es erwartet. Und das ist ja auch das, was man eigentlich will, wenn man einen Fragebogen validiert, was wir ja gemacht haben für diese deutschsprachige Version, dass man eben schaut, prüft er das, was er zu messen vorgibt. Und das haben wir im Prinzip gezeigt.
Es gibt ja so einen Clinical Activity Score, der quasi, also das ist jetzt das Symptomatische, was der Patient auch selber ausmachen kann. Und dann gibt es quasi den Moment, wenn der Patient das Wartezimmer verlässt und zu Ihnen in die Sprechstunde kommt und vor Ihnen sitzt. Und dann gehen Sie diesen Clinical Activity Score ja bestimmt durch im Kopf. Vielleicht könnten Sie das einmal mit uns zusammen machen.
Ja, also der Clinical Activity Score ist eigentlich ein super Instrument. Der hat natürlich schon auch Schwächen, aber es ist ein gutes Instrument, weil das ja so eine Erkrankung ist, die man nicht so leicht quantifizieren kann. Man kann jetzt nicht sagen, der intraokulare Druck ist irgendwie 20 und man hat die und die Nervenfaserschichtdicke gemessen und so weiter, sondern man wünscht sich ja Instrumente, die einem helfen, die Krankheit zu klassifizieren, um dann auch Therapieentscheidungen treffen zu können. Und bei der EO gibt es noch die Besonderheit, dass es ja so ein interdisziplinäres Krankheitsbild ist, dass wir auch mit den Endokrinologen uns austauschen müssen. Also ich habe es schon angedeutet, ich habe die Doktorarbeit sogar in der Endokrinologie gemacht. Und dieser Clinical Activity Score oder kurz CAS, der kann quasi teilweise auch von Endokrinologen erhoben werden, wenn sie entsprechend erfahren sind. Natürlich ist mit der Spaltlampe zusätzlich noch besser, aber das kann man eigentlich schon. Und der besteht aus 7 Zeichen und Symptomen, also 2 Symptome, Schmerzen spontan und Schmerzen bei Augenbewegungen. Und dann kommen noch Zeichen dazu, wie Bindehautrötung, Lidrötung, Lidschwellung, Bindehautschwellung, also Chemosis und Schwellung der Plica und Karunkel. Also diese 7 Zeichen und Symptome. Und die werden dann quasi binär beurteilt, also ja, vorhanden oder nicht vorhanden. Und dann darauf basierend die Aktivität, also die Entzündung, klassifiziert. Wir sprechen von einer aktiven EU, wenn mindestens 3 dieser Zeichen und Symptome vorliegen. Wobei die auch nicht alle gleich gut sind, sage ich gleich. Weil zum Beispiel eine Sicker natürlich das Ganze auch beeinflusst oder auch eine Lidschwellung im chronischen Stadium bestehen bleibt. Aber trotzdem ist die Erkrankung nicht aktiv. Also es ist natürlich nichts perfekt. Dazu kommen wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge. Aber der Score ist auf jeden Fall wichtig, weil wenn wir dann uns eben auch interdisziplinär austauschen, kann man dem Endokrinologen gleich sagen, der CAS liegt bei 4. Und dann weiß der Endokrinologe, okay, das ist aktiv, ich kann Medikamente verabreichen. Es ist eher der Zeitpunkt für eine immunmodulierende Behandlung als für die Chirurgie.
Darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal, wann man was macht. Ich wollte jetzt so ein bisschen darauf raus, wie das korreliert hat. Also Sie hatten ja vorhin gesagt, es war schon eine Korrelation da, was dann natürlich spannend ist, weil war ja wirklich auch schön signifikant. So hätte man einen Wert, ohne dass man den Patienten schon gesehen hat, mit dem man was anfangen kann, theoretisch.
Also den CAS kann man ja nicht erheben, ohne den Patienten gesehen zu haben.
Ja, das nicht. Aber ich dachte, weil die haben ja hier im Frage, also in der Studie ja auch geschaut, oder Sie haben ja hier in der Studie auch geschaut, muss ich ja sagen, also wie das Grading vom Fragebogen korreliert hat mit dem CAS.
Ja, also.
Und ob es quasi rauszufinden war oder ob das so off-topic war und gesagt hat, so ja, Patient hat zwar Beschwerden, aber ist eigentlich nichts vorhanden.
Also das kann man nicht so sagen. Man kann nicht sagen, diejenigen mit inaktiver EO, also ich sag's mal jetzt so umgekehrt, diejenigen mit inaktiver EO, die sind in der Lebensqualität nicht eingeschränkt. Also ist es nicht so klar klassifiziert, zumal ja die Dinge wie Exophthalmus, Doppelbilder und auch Optikusneuropathie im chronischen Stadium vorliegen. Also da ist möglicherweise gar keine Aktivität, aber die Lebensqualität ist natürlich immer noch massiv eingeschränkt. Also die die entzündliche Aktivität und damit auch der CAS, der war natürlich assoziiert mit den Antworten aus dem GoQoL. Aber nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ach, der hat jetzt im Fragebogen das und das angekreuzt, der hat bestimmt eine aktive EO, da müssen wir Medikamente geben, so nicht. Natürlich ist es so, der CAS, also die entzündliche Aktivität, ist ja vor allem in der Anfangsphase und möglicherweise, das haben wir jetzt dort aber nicht untersucht, ist die subjektive Belastung am Anfang sehr groß und dann lernt man auch resilienter zu werden und mit den Symptomen klarzukommen. Aber man kann nicht sagen, dass der Fragebogen eine Aktivität abbildet, wie es der CAS kann. Man kann aber sagen, derjenige ist stark belastet, was einem ja schon bei vielen Entscheidungen hilft, weil es ja nicht so ist, dass wir Werte behandeln, sondern halt Patienten. Und es kann eben ja auch sein, dass jemand in der Untersuchung eine ausgeprägte Erkrankung hat, aber sich möglicherweise gar nicht belastet fühlt. Und je nachdem, wie der Befund ist und ob ein Risiko für eine Progression besteht, ergibt sich dann daraus auch Behandlungsbedarf oder halt nicht.
Das heißt, wenn Sie diese beiden Scores dann erhoben haben, dann treffen Sie auf Basis dessen eine Therapieentscheidung.
Es ist ja wirklich so ein multimodales Krankheitsbild, würde ich sagen. Also eine Therapieentscheidung wird bei der EO immer getroffen, Endokrinologie plus die ganzen, also Laborbefunde und so weiter, dann die Augenbefunde und die Lebensqualität, die hilft uns dann quasi bei der Beurteilung. Also ich sage einfach mal ein Beispiel. Also wir haben Patienten mit massivem Exophthalmus, mit Lidretraktion und wenn wir den Patienten anschauen, denken wir, oh mein Gott, sieht schon kosmetisch stark verändert aus. Aber der Fragebogen zeigt uns dann möglicherweise, der Patient fühlt sich gar nicht angestarrt, der Patient hat kein Problem, sich fotografieren zu lassen, dann denke ich nicht, ich muss dem Patienten sagen, Sie brauchen aber eine Orbiterdekompression, weil die braucht er ja dann nicht, wenn er sie funktionell nicht braucht, wenn er sich kosmetisch, ästhetisch gar nicht eingeschränkt fühlt. Und dabei hilft uns eben der Fragebogen im Alltag. Umgekehrt gibt es Patienten, je nachdem, wie auch die Persönlichkeit ist. Also Lebensqualität ist ja so ein Konstrukt mit verschiedensten Einflussfaktoren. Also es gibt natürlich auch Patienten, wo man denkt, sieht gar nicht stark verändert aus, sieht eigentlich ganz normal aus. Und die sind aber massiv belastet und fühlen sich auch stark verändert und sind es möglicherweise auch. Nur man sieht es gar nicht auf den ersten Blick. Deswegen ist es immer gut, in so einer Sprechstunde sich auch mal alte Fotos zeigen zu lassen. Also das mache ich quasi immer bei einer Erstvorstellung, dass man fragt nach alten Fotos, damit man so ein bisschen eine Idee hat, wie sah denn das Gesicht vorher aus? Was für eine Asymmetrie war möglicherweise schon immer vorhanden? Was für eine Zielvorstellung hat der Patient? Wobei man auch immer, also ich sage es jetzt mal geschlechtsneutral, Patient, wir sehen natürlich viele weibliche Patienten, weil die Erkrankung einfach häufiger ist bei Frauen, aber ich sage es jetzt mal neutral. Aber es hilft einem dabei, mit den Patienten auch einfach zu besprechen, wo es hingehen kann. Wobei es immer wichtig ist zu sagen, in der Regel, wenn jemand eine ausgeprägte Erkrankung hat, sieht man auch am Ende nicht genauso aus wie vorher. Aber was man eben anzielen kann, ist, dass jemand so aussieht, dass wenn jemand anderes denjenigen trifft, neu kennenlernt, man nicht sieht, dass diese Erkrankung vorliegt. Also, dass man möglicherweise nicht das Ursprungsaussehen hat, aber eben nicht pathologisch veränderte Verhältnisse hat einfach, genau.
Okay, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Poncho, für diesen großen Abriss und dann auch noch die schöne Vorstellung der Studie. Ich hatte ja schon gesagt, das wird uns immer wieder begegnen. In der nächsten Folge gehen wir dann ein bisschen mehr auf die Diagnostik ein. Das heißt, wir hangeln uns ein bisschen entlang. Wir waren im Wartezimmer, jetzt waren wir im klinischen oder so und dann kommen wir ins Labor. Genau, also so viel zum Spannungsbogen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder zuhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Und ich bedanke mich nochmal bei NGIM und auch nochmal bei Ihnen, Frau Professor Poncho, fürs Mitmachen.
Ja, gleichfalls. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.